mich zu Anfang kurz beten. Ich möchte danken, lieber Herr, dass wir auf dein Wort hören dürfen. Öffne du jetzt Mund und Herzen mit deinem guten Geist. Amen. Ich habe mir überlegt, in welcher Bibel oder wo lese ich das jetzt? Es ist so, ich habe die Geschichte von Naaman. Die ist ja bei vielen, bei den meisten wahrscheinlich bekannt, so von der Kinderstunde her noch und alles. Und wenn ich sie jetzt, ich dachte, wenn ich die jetzt lese in der Bibel, bis ich fertig bin, da scharrt ihr schon mit den Füßen und sagt, wann hört er endlich auf? Also ich habe, Marie-Louise hat mir dann eine Kinderbibel gebracht. Und entschuldigt, wenn ich jetzt das, ich habe die andere Bibel dabei. Aber ich möchte es jetzt anhand dieser Kinderbibel kurz euch nacherzählen. Bevor wir dann darauf eingehen, was bedeutet das? Also, Naaman war ein Syrer. Und zwischen Syrien und Israel damals, ich kann es jetzt nicht genau sagen, wann das war, ob das 500 Jahre vor Christus war, 600, sowas. Und die Syrer sind immer wieder in Israel eingefallen und haben dort Feldzüge gemacht, kriegerische Feldzüge. Und es war also immer ein bisschen Krieg zwischen denen. Und da hatten die Syrer einmal ein kleines israelitisches Mädchen mitgenommen. Und dieses kleine israelitische Mädchen, das wurde dann eine Dienerin im Haus von einem syrischen Hauptmann. Und dieser syrische Hauptmann heißt Naaman. Und dieser Naaman war nicht nur irgendein Hauptmann, sondern er war ein Oberst in diesem Heer, also heute würde man sagen Kriegsminister oder irgend sowas. Und er war angesehen. Er war sehr erfolgreich und hatte einen guten Ruf, hat sich nichts zu Schulde kommen lassen. Und von daher hat alles gestimmt. Bei ihm war alles top. Eines Tages zeigt sich auf seiner Haut so weiße Flecken. Ja, was ist das jetzt? Aber alle wussten, ist kein gutes Zeichen. Das ist das Zeichen für Aussatz. Aussatz, eine Krankheit damals, die, ja, es gab keine Medikamente dagegen. Es gab auch keinen Arzt, der das bisher heilen konnte. Was war zu tun? Und das bei so einem Mann, der, ja, so eine hohe Stellung hatte und wo alles so wunderbar funktioniert hat. Also sie waren verzweifelt. Und da kommt dieses kleine Mädchen aus Israel. Die war gar nicht verbittert, dass sie jetzt da verschleppt worden war und sagt zu der Frau oder zu dem Hauptmann, ja, du, ich weiß, in meinem Land, in Israel, da ist ein Prophet und der kann dich heilen. Also sie war überzeugt davon, dass dieser Prophet, der heißt übrigens Elisa, dass dieser Prophet imstande war, den Aussatz zu heilen. Ja, was macht man? Also der Naaman hat sich besprochen mit seinem Chef, mit dem König von Syrien, hat sich mit ihm zusammengesetzt und der König sagt, geh, ich gebe dir ein Schreiben mit an den König von Israel. Und der Naaman ging mit Ross und Reiter und pompös, fuhr er nach Israel zum König von Israel. Und der König von Israel, der liest dieses Schreiben und denkt, ja, was soll ich denn damit? Ich kann doch nicht gesund machen. Ich bin doch nicht Gott. Und er erschrickt furchtbar, weil er insgeheim denkt, dass der König von Syrien mit ihm Streit sucht. Wenn er darauf nicht eingeht, dann gibt es wieder Streit. dann gibt es wieder Krieg. Der Prophet Elisa, er hört davon und er sagt, ja, warum schickst du ihn nicht zu mir? Schick diesen Mann zu mir. Naaman geht zu dem Propheten Elisa. Hoch zu Ross kommt er angeritten vor dem Elisa, seinem Haus. Ist wahrscheinlich ein kleines Haus, kein Königspalast, sondern ein kleines Haus, eine kleine Gasse. Wahrscheinlich haben sie ja nicht alle Platz gehabt dort. Und der Elisa bleibt der Naaman, der Hauptmann, der bleibt auf seinem Ross sitzen. Er ist ja ein Hauptmann, er hat was zu sagen. Und dann kommt der Diener vom Prophet Elisa, kommt aus dem Haus heraus und sagt, Elisa sagt, du sollst an den Jordan, du sollst dich 7-mal waschen dort, 7-mal untertauchen, dann wirst du gesund. Naaman, der Hauptmann, der war entrüstet, der war verärgert, weil er dachte, ja, wer bin ich denn, ich bin doch ein hoher Herr. Und der Elisa, der soll gefälligst aus seinem Haus rauskommen, der soll mich begrüßen, der soll mit seiner Hand über diese Stelle fahren und dann wird's gut. So denke ich. Und dann war er wirklich verärgert und er wollte zurück nach Syrien. Und da haben seine Knechte zu ihm gesagt, ja, probier's doch wenigstens. Ist doch ganz einfach. Probier's doch wenigstens. Und er hat auf seine Knechte gehört. Und Naaman stieg dort in diesen Fluss, in den Jordan. Und er stieg einmal rein, tauchte einmal unter, zweimal, sechsmal. Was ist passiert? Gar nichts ist passiert. 7-mal, beim 7. Mal kommt er hoch und besieht seine Haut. Und die Haut war wieder rein, vollkommen rein, heißt es, wie von einem jungen Knaben. So rein war die Haut. Ja, er war natürlich begeistert, er hat sich gefreut und er ging hin zurück zu Elisa und sagt, dieser Mann, der muss jetzt belohnt werden. Der kriegt von mir Silber und Gold, weil er hatte viel dabei, Silber und Gold. Und er wollte alles diesem Propheten Elisa geben und Elisa sagt, nimm dein Silber, nimm dein Gold, ich will nichts, ich will nichts. Dann sagt Naaman, ja dann gib mir wenigstens ein paar Säcke Erde, die kann ich mitnehmen, denn ich will in Zukunft nur noch dem Gott Israels dienen und ihn anbeten. Ich möchte es eigentlich nur bis hierher erzählen und wir wollen jetzt auf das hören, was uns diese Geschichte sagen will. Und im Grunde genommen hat der Manfred das schon vorweggenommen, was das bedeutet. Was soll man lernen daraus? Was soll man lernen daraus? Das Alte Testament ist ja nicht nur da, damit wir Geschichten daraus hören. Das ist auch schön. Schön zu lesen, gut zu lesen. Aber wir sollen ja auch etwas daraus lernen. Und das Alte Testament will uns immer auf das Neue Testament hinweisen. Und was sollen wir lernen? Die Geschichte von Naaman, die spielt sich eigentlich bei uns tagtäglich ab. Naaman, Naaman bin ich, Naaman seid ihr. Jetzt könntet ihr sagen, ja, ich habe doch keinen Aussatz. Ich habe doch, meine Haut ist gut, ja. Oder wie auch immer. Aber wenn ich mich betrachte selber, dann muss ich sagen, also ich entdecke sehr wohl Aussatz an mir. Und zwar immer wieder. Und ich gehe davon aus, dass ihr hier jetzt einfach auch viele oder einfach alle recht fromme Leute seid. Davon gehe ich jetzt aus. Dass ihr, wie man so sagt, im Schwäbischen, rechte Leute sind. ja, recht, die sich nichts zu Schulde kommen lassen, wo man nichts nachsagen kann, die ein gutes Verhältnis haben zum Nachbar und. Also davon gehe ich jetzt einfach aus. Aber wenn ich fragen würde, wenn ich einzeln fragen würde, ich frage natürlich nicht, aber fragt euch selber, seid ihr vollkommen rein vor Gott? Vollkommen rein? Ist euer Herz rein? Ist da gar nichts mehr drin, was vielleicht ja, nicht in Ordnung ist? Ist alles in Ordnung? Also bei mir ist es nicht so. Bei mir ist manches an Gewohnheiten, an schlechten Gewohnheiten noch da, das entdecke ich. Wie gerne redet man über andere oder zumindest denkt man schlecht über andere, ihr vielleicht nicht, aber es ist gut, dass ihr das nicht wisst, was ich alles denke, ist nicht gut vor Gott. Wie schnell nistet sich ein Stolz ein? Und das bei jedem Menschen. Bei jedem. Nicht nur bei den hohen Herren. Der Stolz ist überhaupt die Sünde, die der Satan in die Welt gebracht hat. Satan war stolz, drum wurde er herabgestürzt. Ihr könnt es nachlesen in Jesaja 14. Das war seine Sünde und das ist unsere Sünde. Und warum ist es so, dass unsere Gedanken oft schlecht sind, dass sie nicht rein sind? Warum ist es so, dass wir über andere schlecht reden? Vielleicht haben wir sogar recht, aber ist trotzdem nicht gut. Das ist wegen unserem Herzen. Jesus sagt, das Herz des Menschen ist böse. Von Jugend auf. Und aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Und er muss es wissen. Unser Herz. Und es wird nicht besser im Alter. Ich merke das ja auch. Es wird nicht besser im Alter. Und da helfen auch keine Herztabletten. Und da hilft auch keine Operation. Kein Bypass und kein Stent. Weiß nicht, wer jemand, wenn das jemand hat von euch. Aber es hilft nicht. Das hat selbst schon Paulus festgestellt. In Römer 7 schreibt er, ja, ich möchte doch eigentlich ein besserer Mensch sein. Ich weiß, dass in mir nichts Gutes wohnt, muss er noch feststellen. Wollen will ich wohl, aber ich kann es nicht, ich schaffe es nicht. Wollen möchte ich. Frage an mich, Frage an euch. Wollen wir? Wollen wir auch? Wollen wir besser werden? Wollen wir besser sein? Wollen wir das trotz unseres Alters, dass es noch besser wird mit uns? Trotz unseres Alters, dass es besser wird nochmal mit uns? Oder sagen wir, bin schon so alt, das höre ich ja oft, bin schon so alt, da wird nichts mehr, bei mir tut sich nichts mehr. Aber ich sage euch, das normale Christsein, wer Christ ist und Christ sein will, der möchte Jesus ähnlicher werden. Der möchte loskommen von seiner schlechten Gewohnheiten, von seinen Lieblingssünden, der möchte ein reineres Herz haben. Also ich wünsche euch und ich, dass es euch auch so geht. Und wie das jetzt geht, das zeigt uns diese Geschichte eigentlich. Elisa sagt, schick den Mann zu mir. Er soll sehen, dass ein Prophet in Israel ist. Ja. Wenn wir es vergleichen vom Neuen Testament, da sagt Jesus, was sagt Jesus? Kommt her, genau. Ist genau dasselbe, komm her zu mir. Ich will euch Ruhe geben für eure Seele. Das ist das, was, wo er uns einlädt, wo wir unseren Aussatz ihm bringen können. Unsere dunklen Dinge, die in unserem Leben sind, unsere dunklen Ecken, die im Herzen drin sind, dürfen wir dem Herrn bringen. Kommet her zu mir, sagt Jesus, kommet her. Ich habe gedacht, wenn das nur unsere Regierung auch so begreifen würde, weil hier heißt es, der Elisa sagt, schick den Mann zu mir, er soll sehen, dass ein Prophet in Israel ist. Und da denke ich, auch wenn sie auch begreifen würden, dass ein Gott ist, zu dem man kommen kann, den man fragen kann, zu dem man sich bekehren kann. Alle Dinge würden besser bei uns, ganz bestimmt. Aber wie kommt der Naaman jetzt zu dem Elisa? Wie kommt er denn? Hoch zu Ross, so wie wir auch manchmal. Hoch zu Ross, mit Pferd und Wagen, hoch zu Ross. Es war ja ein angesehener Mann. Wir sind ja auch angesehen. Wir sind ja auch wer? Stolz. Die Ursünde Satans. Stolz. Ich frage mich manchmal, warum bin ich eigentlich stolz? Warum sind wir stolz? Warum? Wisst ihr, und Stolz, ich sage es nochmal, steckt, ich behaupte, in jedem Menschen, in jedem, auch in dem, der nichts von sich macht. Auch er denkt, ich. Das steckt wirklich in jedem, auch versteckter Stolz. Wir sind ja wirklich Leute, die uns gut tarnen können. Ein Christ läuft ja meistens mit gesenktem Kopf rum, sehr demütig und so. Das weiß man, das hat man zu tun und da richtet man sich halt an. Aber innerlich ist unser Stolz, so möchte ich einfach behaupten. Ja. Und beim Naaman drückt sich das aus, wo er sagt, ich dachte, der Prophet soll rauskommen, soll über die Stelle fahren mit seiner Hand und dann wird's gut. Ich dachte. Was denken wir? Geht's euch auch so, dass ihr schon oft sagen musstet, ja, ich dachte, es läuft so und so. Ich dachte, als ich das und das Problem hatte, ja, ich bete und der Herr sollte mir doch helfen. Ich dachte, als ich den Plan für den morgigen Tag machte, so und so müsste es gehen. Und es kam ganz anders. Also wir denken oft sehr viel. Es gibt ja dieses Sprichwort, wie heißt der Herr denkt? Nee, wir denken. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Ja. Gott sagt, halt, Naaman. So geht's nicht. Es geht nicht so, wie du denkst. Und das sagt er oft bei uns auch in unserem Leben. Es geht nicht so, wie du denkst. Meine Gedanken sind viel höher, heißt es bei Jesaja. Viel höher. Und er sagt zu Naaman, tu Buße. Denn das steht auch in Jesaja, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, dass er helfen könnte. Jesaja 59. Also ich kann dir helfen, aber da steht dazwischen die Sünde. Da steht dein Herz dazwischen. Da stehen Dinge dazwischen, die zwischen mir und dir sind. Tu Buße, tauch unter. Wir hören immer wieder, Gott liebt uns. Das hören wir immer wieder. Ist ja in Ordnung, ist gut, ist richtig. Gott liebt dich so, wie du bist. So hören wir, so singen wir. Wir dürfen kommen, wie wir sind. Also, könnte jemand denken, ist doch gut. Und ist auch gut. Ich bleibe, wie ich bin. Gott nimmt, liebt dich so, wie du bist. Stimmt. Also denke ich, ich bleibe doch dann so, wie ich bin. Kann ich so bleiben? Und ich sage, ja, er liebt uns. Er liebt uns so, wie wir sind. Und er liebt uns sogar noch mehr. Er liebt uns noch mehr. Er liebt uns so sehr, dass er uns nicht so lässt, wie wir sind. Er will uns nämlich verändern. Er will, dass wir ihm entgegenwachsen. In Römer 12, Vers 1 und 2, manche wissen, was da steht. Ich ermahne euch durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt, als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer Gottesdienst. Das ist Gottesdienst. Und dann heißt es, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern lasst euch verändern. Und darum geht's. Lasst euch verändern, damit ihr erkennt, was der Wille Gottes ist. Der gute, der vollkommen, der wohlgefällige und vollkommene Wille. Dahin will der Herr uns führen. Für den Naaman war es ein Schock, ein Ärgernis, dass es nicht ging, wie er dachte. Er dachte, ja, mein Aussatz hat doch nichts mit meinen Sünden, hat doch nichts mit meinem schlechten Gewissen zu tun. Aber Gott sagt, es geht gar nicht um deinen Aussatz, es geht um dein Herz. Darum geht's. Das muss gesund werden. Und jetzt soll er sich 7-mal untertauchen im Jordan. Warum 7? 7 ist immer so die Vollzahl. Also er sollte wirklich von ganzem Herzen Buße tun. Von ganzem Herzen. Nichts zurückbehalten. Das war's, was Gott wollte. Und das will er auch von uns. Er möchte, dass wir wahr werden. Wir hatten es gestern bei uns zu Hause. Wahr werden vor Gott. Es ist so wichtig, dass wir ihm bekennen, dass wir nichts zurückbehalten. Ihm dürfen wir sagen, wie es ums Herz ist. Und dass Dinge, die uns belasten, dass wir ihm die bringen. Er ist wirklich der beste Arzt, den man sich vorstellen kann. Und so sollen wir unseren ganzen Dreck, unseren ganzen Stolz, unseren ganzen Hochmut ihm zu Füßen legen. Und dann hat er uns eine Verheißung gegeben. Steht im 1. Johannesbrief, so wie unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Rein und gesund stieg der Naaman aus dem Jordan. Und das will Gott auch mit uns tun. Jesus sagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern nur die Kranken. Da war irgendwo in Amerika ein Fest für Kinder, und zwar für behinderte Kinder. Körperlich behinderte Kinder und geistig behinderte Kinder in einer Halle. Und da sitzt auf der Treppe vor dieser Halle sitzt ein kleiner Junge und weint. Kommt ein Mann dazu und sagt, ja, warum weinst du denn? Dann sagt er, ich darf nicht rein. Ich bin zu gesund. Und das war... Aber es ist eine kleine Geschichte, aber die uns zeigt, dass die Himmelspforte nur den, dass durch die Himmelspforte nur der darf, der wirklich sich vom Herrn gesund machen lässt, der krank ist. Zu Jesus kann nur der kommen, der wirklich krank ist. Wir können auf diese Geschichte nicht ganz eingehen, aber ich möchte jetzt einfach auf das Wichtigste kommen. Und das ist die Einleitung von Manfred. Das ist das Allerwichtigste, dieses Bild, was wir gehört haben. Es geht jetzt dem Naaman ums Bezahlen. Er ist gesund geworden, jetzt wird bezahlt. So, ihr müsst hier nichts bezahlen, aber wenn ihr in der Wirtschaft seid, müsst ihr am Ende bezahlen. Und jetzt kommt der Kellner und sagt, es ist schon alles bezahlt. Ist schon alles bezahlt, da war einer, der hat für alles schon bezahlt. Ist alles, kostet nichts. Und so war es beim Naaman. Naaman will bezahlen, er will sein Silber und Gold loswerden, er hat ja genug. Es ist einfach so üblich, wenn du was bekommst, dann willst du bezahlen. Du willst ja nicht in schuldig sein der Dankbarkeit. So, viele wollen einfach nicht richtig Danke sagen und dann will man lieber dafür bezahlen. Ich habe bezahlt, dann brauche ich nicht Danke zu sagen. Das ist so die Mentalität von vielen Menschen. Und der Naaman wollte auch bezahlen, aber beim Arzt musst du ja bezahlen, entweder mit Geld, wenn du privat versichert bist, oder mit der AOK-Karte. Naaman hatte keine AOK-Karte, aber er hatte Silber und Gold und das wollte er dem Elisa geben, damit er wieder quitt ist. Und da sagt Elisa, ich nehme nichts. Alles umsonst. Gratis. Kommt von Gratia. Da sind wir bei der Reformation. Allein aus Gnade. Wir hatten mal, also die Älteren wissen es wahrscheinlich, ne? Auf Freizeit mit dem Thilo. Und da haben wir einen Vers versucht auswendig zu lernen. Ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst. Den Epheser 2, Vers 8. Zwar im Allgäu. Die alte Sache weiß ich noch, gell? Epheser 2, Vers 8. Da heißt es, denn aus Gnade seid ihr selig geworden. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht, dass ich jemand rühme. Wir sind, ja, das war das, was wir damals auch auswendig gelernt haben. Aber wichtig ist jetzt nicht, dass man den Vers auswendig kann. Wichtig ist, dass man die Übersetzung ins Leben auswendig kann, dass man weiß, aus Gnade bin ich gerettet. Der Naaman hat seine Gesundheit aus Gnade bekommen. Er muss nichts dafür bezahlen. Und ich bin auch überzeugt. Ich bin überzeugt, und das ist auch die Botschaft, die möchte ich einfach hier loswerden. Wirkliche Freude im Herrn bekommen wir nur, wenn wir in der Tiefe unseres Herzens das begriffen haben, dass Gnade umsonst ist, dass Gnade nichts kostet. So wie derjenige, der das Bild hier verbessern wollte, so sind wir oft. Für Gnade brauchen wir nichts zu bezahlen. Ich meine, es geht nicht um das Opfer. Für Gnade brauchen wir auch nichts zurückgeben. Gnade brauchen wir auch nicht abzuarbeiten, sonst ist Gnade nicht Gnade. Gnade ist Geschenk. Werdet wie die Kinder, sagt Jesus. Also, mir ist der Eli eingefallen. Unser Eli von unserer Rosswangers. Sagt Marie-Louise, wenn sie hinkommt, dann kommt der Eli und sagt, hast du ein Geschenk für mich? Also ob er jetzt Geburtstag hat oder nicht, aber werdet wie die Kinder. Ja, kommen wir so zu unserem Herrn? Ich glaube, er wird sich freuen, wenn wir so kommen würden wie unser Eli. Wenn wir so zu unserem Herrn kommen würden. Hast du ein Geschenk für mich? Nee, wir sagen, ach nein, danke, mir geht's gut, ich brauche nichts. Wir sind ja so bescheiden. Aber Gott freut sich, wenn wir etwas von ihm wollen, wenn wir viel von ihm wollen, wenn wir Großes von ihm erwarten. Und er freut sich, wenn wir ihn drum bitten. In Micha 7, wir singen es ja oft da im Gottesdienst, dieses Lied, wo ist ein Gott wie du, der Sünde vergibt und so weiter. Und dann heißt es, der Lust an Gnade hat. Der Lust an Gnade hat. Micha 7, Vers, ich habe es aufgeschrieben, 18. Gott hat Lust an Gnade. Ich weiß, ihr habt wahrscheinlich jetzt Lust auf den Kaffee. Der eine hat Lust auf dies, der andere hat Lust auf jenes. Aber Gott hat Lust an Gnade. Das muss ich mal vorstellen. Das heißt doch auch, er möchte gerne Gnade walten lassen. Und wenn ich jetzt komme und wäre ein perfekter Mensch und sage, Herr, ich brauche nichts. Ich lebe so toll, so wie du sagst. Und bei mir stimmt alles. Dann kann Gott mir keine Gnade geben. Und er möchte mir Gnade geben. Er möchte mir Vergebung geben. Wenn ich ein perfekter Mensch wäre, dann könnte Gott mir gar nicht mehr vergeben. Dann hätte er nichts, dann hat er gar nichts mehr für mich. Kein Geschenk mehr, nichts mehr. Gott hat Lust an Gnade, deshalb freuen wir uns doch, wenn wir immer wieder auch kommen dürfen zu ihm und um Vergebung, um Gnade bitten. Gott freut sich, wenn wir kommen. Und ich sage es, es ist vielleicht gewagt, wenn man das sagt hier. Für Gott ist es eine Beleidigung. Es ist eine Beleidigung, wenn wir ihm etwas zurückgeben wollen. Es ist eine Beleidigung, wenn wir das abarbeiten wollen, was er uns getan hat. Ich weiß um gute Werke, ich weiß auch um Jakobus, aber das ist eine andere Sache. Das ist nicht, weil wir etwas zurückgeben wollen. Die Werke, irgendwann kommen die Werke aus uns heraus, aber nicht, weil wir ihm etwas zurückgeben wollen. Erst wollen wir uns mal freuen darüber, dass wir begnadigt sind, dieses Geschenk immer wieder annehmen, dass nichts zwischen mir und ihm ist, dass mein Aussatz weg ist, dass ich ein neuer Mensch bin, so wie ein Knabe heißt es dort. Und wenn ich das nicht in der Tiefe meines Herzens begreife, dann werde ich nie zu der Freude, wie es in der Bibel steht, zu der Freude im Herrn kommen. Und das ist eigentlich das, was wir wollen. Freude im Herrn. Wir wollen keine Knechte sein, die bedrückt im Leben umeinander laufen. Nein, wir möchten Leute sein, die sich im Herrn freuen. Dann sage ich noch was, wenn jemand seine Schuld bekannt hat und dann immer noch ein schlechtes Gewissen hat, dann verunehrt das unseren Herrn genauso. Wir haben es gehört am Anfang, es ist dieses Geschehen am Kreuz, was der Herr für uns getan hat, ist vollkommen. Er sagt, es ist vollbracht. Er sagt nicht, ihr müsst jetzt gute Werke tun, damit es vollbracht ist. Er sagt nicht, ihr müsst opfern dafür. Er sagt nicht, ihr müsst euch jetzt anstrengen. Es ist vollbracht. Und wenn ich meine Schuld ihm bekannt habe und an ihn glaube, dann ist jedes schlechte Gewissen genauso eine Beleidigung für das Werk unseres Herrn. Wenn ich ein schlechtes Gewissen habe, dann und meine Schuld bekannt habe, dann sage ich praktisch, Herr, es reicht nicht, was du getan hast. Es reicht nicht ganz. Ich muss vielleicht mehr Reue zeigen. stimmt nicht. Es reicht. Ich muss vielleicht öfters bekennen. Stimmt nicht. Einmal, ein für alle Mal. Und das müssen wir einfach lernen. Das möchte ich hier einfach als Allerwichtigstes aus dieser Geschichte mitgeben. Also wenn er vergesst alles, aber das finde ich einfach wichtig. Gnade ist nur Gnade, wenn wir sie als Geschenk annehmen. Wenn wir nichts zurückgeben. Wenn wir uns einfach freuen über dieses Geschenk. Und das müssen wir immer wieder auch begreifen und ergreifen. Es ist ein Kampf, aber wir können siegreich sein. Und das wünsche ich uns alle. Amen. Soll ich noch beten? Und so möchten wir dir von ganzem Herzen danken, lieber Herr, dass du uns in deinem ganzen Wort zeigst, dass du ein Gott bist, der Lust an Gnade hat. Und das schon im Alten Testament. Und du hast dich selbst hingegeben, damit wir Gnade empfangen. Und wir möchten diese Gnade immer wieder rühmen, möchte dich rühmen, der du der Urheber dieser Gnade, der Urheber unseres Heils bist. Danke, lieber Herr, für alle Güte, für alle Freundlichkeit, für alle Liebe. Und danke, dass du jeden von uns im Auge hast. Und schenk, dass wir doch das begreifen und ergreifen, was du für uns getan hast, und nichts hinzutun wollen.